Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business Club Partner des SV Waldhof Mannheim.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Buwegebabbel, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mit mir hier im Studio in der Dudenstraße ist mein Kollege Thorsten Hof und wir haben einen Studiogast vom SV Waldhof, Oskar Corrucciano. Hallo, guten Morgen, Herr Corrucciano.
Schönen guten Morgen.
Herr Corrucciano, Sie sind beim SV Waldhof im Nachwuchsbereich angestellt, beim e.V. Können Sie uns mal kurz erklären, was Sie da machen?
Auf den Punkt gebracht, bin ich mitverantwortlich für den Übergangsbereich. Wir tun gerade Leitlinien reinbringen für den DFB. Der gibt ja bestimmte Kriterien vor und die müssen wir erfüllen. Und unter anderem der Übergangsbereich. Und wie gesagt, da bin ich mit verantwortlich Übergangsbereichleiter. Das heißt, um das ein bisschen zu erklären oder definieren, zwischen U19, U23 zur ersten Mannschaft. Der Koordinator auch mit und Verbindungsglied zur sportlichen Leitung. Ich bin in Kontakt mit dem U19-Trainer, auch mit dem U17-Trainer oder generell mit den Trainern im Leistungsbereich, der ja bei der U16 anfängt, von U16 bis U23, um das mal kurz den Hörern auch zu erklären, dass es das Leistungsbereich ist, in der Sprache des Nachwuchsleistungszentrums. Und und ist natürlich sehr, sehr umfangreich und komplex, die Thematik, weil es da über die Planung zur Umsetzung, Kommunikation, sportlichen Leitung der ersten Mannschaft, aber auch dann mit den Bereichsleitern aus der Jugend.
Also ihr sucht die neuen Waldhof-Buwe, die man aus den 80er Jahren ja kennt, die ja legendär sind in ganz Deutschland. Und das Ziel ist ja auch von Präsident Bert Beetz vorgegeben, dass ihr ein Leistungszentrum nach DFB-Zertifikation bekommt. Wie weit seid ihr denn auf diesem Weg, dieses Leistungszentrum zu bekommen, diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen, dass ihr NLZ seid?
Absolut. Also ich bin auch hier, weil einfach die Familie Beetz diesen Stein ins Rollen gebracht hat mit einem Nachwuchsleistungszentrum. Und da sind, wie schon vorher gesagt, bestimmte Kriterien, die muss man da erfüllen. Und da bin ich ein Teil davon. Darüber hinaus muss ich sagen, dass das die Kommunikation mit dem Präsidium, hauptsächlich mit dem Horst Seiferle, hervorragend funktioniert. Es ist auch ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Der aber meines Erachtens, da ich ja auch schon ein paar über andere Vereine hinter die Fassaden gucken konnte und ein bisschen weiß, wie es dort auch läuft, glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Vor kurz noch auf die Zulassung, letzter Stand von mir oder was ich habe, ist, dass wir auf einem guten Weg sind, dass sie positiv waren vom DFB. Wir sollten ja jetzt vor Weihnachten da auch in so eine Prüfung reinkommen oder dann auch abgeschlossen bekommen. Das hat natürlich jetzt durch die Pandemie verschoben. War es jetzt im Januar und das wurde jetzt schon wieder auf Februar, Ende März verschoben.
Aber die Unterlagen wurden ja alle eingereicht, schon im Frühjahr, glaube ich. Und das ist dann halt so ein Prozess, der dann auch ein paar Monate braucht, bis dann alles gecheckt ist vom DFB. Und,
richtig. Ja. Genau in dem Zusammenhang meine ich, dass da die positiven Rückmeldungen schon gekommen sind, die Einlagen bis dato abgegeben haben.
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, Sie haben ja eine Karriere vor dem SV Waldhof gehabt, als Trainer und auch als Spieler. Ist ganz interessant, Sie haben im Jahr 2004, das war das Jahr nach der Insolvenz, Zweitliga-Zwangsabstieg, dann ging es runter bis in die Oberliga. Da haben Sie für den SV Waldhof gespielt ein Jahr. Ich glaube, das war unter Trainer Eugen Hach. Korrigieren Sie mich?
Nein, es war leider nur ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr?
Und dann durfte ich nicht mehr bleiben.
Ja.
Und das war unter Viktor Olscher und Mike Schüssler als Assistenztrainer.
Okay. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit? Das ist 16 Jahre her.
Da hat man schon gemerkt, was Strahlkraft Waldhof Mannheim hatte. Ne? Man kriegt es zwar immer von außen mit, aber wenn man dann im Verein tätig ist und als Spieler, und dann ist es schon bemerkenswert, wie das gelebt wird auch.
Nach ihrer aktiven Karriere haben sie dann ihren Trainerschein gemacht und da waren sie bei dem Fußballlehrer-Lehrgang in Bad Honnef, es ist ja im Rheinland. Und da waren zwei ganz prominente Namen, mit denen zusammen sie den Fußballlehrer gemacht haben. Stefan Effenberg und Mehmet Scholl. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, wer hat denn die beste Note von den dreien gehabt?
Ja, natürlich ich.
Wer sonst?
Spaß beiseite, jetzt, das weiß ich nicht. Ich war kein Vorbildschüler, muss man ganz klar sagen. Ich war auch nicht einer, der irgendwie gar nichts gerafft hat. Aber die, deswegen sehe ich mich da im Durchschnitt. Es war eine sehr lehrreiche Zeit und Sie haben ja gerade zwei Namen gesagt. Ja, die haben natürlich den Lehrgang sehr bereichert.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn so zwei Stars mit dabei sind? Haben die dann, genießen die gewisse Privilegien oder müssen die dann auch alles absolvieren wie der Rest? Oder wie tritt denn Stefan Effenberg da auf, wenn er jetzt Trainer werden will?
Ja, die mussten alles mitpauken. Ganz klar, ne? Der Frank Wormuth, der Leiter damals, hat schon drauf Wert gelegt, dass alle gleich behandelt werden. Gab es natürlich immer Ausnahmen in dem Sinne, dass welche, sagen wir auch, weil die Nebentätigkeiten hatten. Da waren, ich habe zum Beispiel auch eine Mannschaft trainiert. Bei mir war es nicht so, weil zum Beispiel Mehmet und Stefan hatten ja natürlich nur noch private Auftritte etc. und Verpflichtungen vertraglich. Aber das haben sie super und dann mussten sie da eben separat nochmal antanzen.
Sie haben dann beim Eintracht-Nachwuchs Ihre Trainerkarriere begonnen, wenn man das so sagen kann. Da haben Sie auch hinter die Kulissen von Bundesligisten geschaut. Ist da ein großer Unterschied zu dem, wie es in der zweiten Liga oder wie der in der dritten Liga dann gemacht wird, was den Nachwuchsbereich betrifft? Von den finanziellen Mitteln natürlich mal abgesehen von der Infrastruktur, die natürlich eine ganz andere ist wahrscheinlich.
Ja, also auf die Infrastruktur, ich kann mich noch, also ich bin als Spieler und als Trainer bei Eintracht Frankfurt groß geworden. Mein Heimatverein ist VfB 06 Großauheim, aber danach ist Eintracht Frankfurt eigentlich mit meinem Wohnzimmer. Wenn ich so die Anfangszeiten am Riederwald bedenke oder zu meinen Zeiten, dann muss ich sagen, infrastrukturell und von Plätzen, von Gegebenheiten sind wir schon gut aufgestellt. Natürlich werden die Anforderungen immer erhöht. Ja, das wird immer dann an bestimmte Stellschrauben, Platzbedingungen, nicht Bedingungen, sondern Platzanzahl. Ja, die werden immer mehr und natürlich ist es immer ein Thema. Aber ich glaube, infrastrukturell sind wir schon gut aufgestellt bei SV Waldhof Mannheim.
Ja, nach der Station bei der Eintracht sind Sie in die zweite Liga gegangen, zu Jan Regensburg. Und danach wurden Sie U21-Trainer beim DFB. Das ist ein ganz interessanter Step. Können Sie mal erklären, wie es dazu damals gekommen ist? Da war der Cheftrainer von der U21, war Rainer Adrion.
Weil Sie jetzt Jan Regensburg sagen zum Beispiel, also die haben sich natürlich enorm weiterentwickelt, jetzt auch infrastrukturell. Damals zum Beispiel haben wir gar nicht, und auch die Jugend, die hat außerhalb trainiert, da war gar nicht alles zusammen. Ja, also die hatten noch mehr Steine im Weg damals. Und deswegen jetzt im Vergleich sind wir im Waldhof sehr gut aufgestellt. Des Weiteren, um auf die Frage zu kommen, DFB, klar, das war dann in Regensburg leider nicht so lange, aber den Kontakt zu Rainer, ja, da kam der Anruf von Rainer, ob ich das mir vorstellen könnte. Die waren gerade in der Phase, dass sie sich qualifiziert haben für die EM. Und in Israel und da wollte er sein Trainerteam, wollte er vergrößern. Und dadurch, dass ich ihn Rainer, kennt mich ja als Spieler schon, aber wir hatten nie einen Kontakt. Der erste Kontakt, der kurz vor seinem Anruf kam, der war ein Jahr vorher, haben wir uns in Manchester getroffen. Da haben wir uns in einem Restaurant zufällig gesehen, weil ich da ein Praktikum absolviert habe bei Manchester. Und ja, und so hat er sich erinnert, war ein guter Austausch und da hat er mich angerufen und da war für mich, musste ich gar nicht lange überlegen, war ein gutes Ziel, eine Herausforderung und da bin ich natürlich den Schritt dann gegangen.
Wie kommt man da in Kontakt dann auch zur Nationalmannschaft? Da ist ja auch ein gewisser Austausch in Frankfurt in der Zentrale.
Ja, der Rainer, der war natürlich mit dem Jogi Löw und mit dem Herrn Bierhoffen in Kontakt. Also das war die Verbindungsquelle. Aber auch Teammanager, der Joti, war da sehr involviert. Also da war schon Austausch. Der Hansi Flick kam nach zur Europameisterschaft, nach Israel, die Scouts etc. Also da war schon ein enger Austausch und alles abgestimmt. Ne? Und ist auch interessant zu sehen heute, die Spieler, was für einen Weg die gegangen sind und wie sie sich entwickelt haben.
Wer war da dabei damals, die man heute jetzt noch auf dem Zettel hat?
Fängt an bei Rüdiger, bei Ginter. Ich fange jetzt mal von hinten nach vorne. Trapp, Leno, Ter Stegen, Muftavi, Rode, Rudi. Ich kann die durchgehen. Es geht vorne, Volland. Kann sie alle durchziehen. Ne? Also alle Jungen eigentlich, die man da sieht. Hauptsächlich, die waren damals schon und viele waren auch gar nicht bei der Europameisterschaft dabei. Da hat man schon weitergedacht. Und die waren schon bei der A-Nationalmannschaft dann in dieser Phase dabei. Die haben nämlich eine Südamerika- oder eine Amerika-Reise gehabt, vor der, oder auch Brasilien war das, vor der Weltmeisterschaft. Und da waren schon, wurden die da schon involviert in der A-Nationalmannschaft. Und das Ergebnis, das Ergebnis sieht man ja natürlich 2014, was man da was rauskam. Und das ist natürlich super zu sehen und das mit zu erlebt zu haben. Und
ja. Dann haben sie sich gedacht, ich habe jetzt in Deutschland schon so einiges erlebt, jetzt wage ich mal den Schritt ins Ausland. Sie sind nach Ungarn gegangen, haben erst die U18 trainiert, dann die U19. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Das kann man sich jetzt nicht so unbedingt vorstellen, wie man dann nach Ungarn kommt.
Ja. Und auch die Sprache.
Klar. Aber als Fußballer versteht man sich überall, auf dem Platz vor allem. Das macht es nicht so kompliziert. Und eins nach dem anderen jetzt, es war ja so, nach dem DFB war ich ja dann beim Armin Fee im Trainerteam. Und dann, da habe ich eigentlich so die Rolle, die ich jetzt hier habe.
Bei der Eintracht.
Genau, so als Bindeglied zwischen Leistungszentrum und erste Mannschaft und war aber da als Assistent mit in der täglichen Trainingseinheit als Co-Trainer. Und dann gab es der Armin auch dann nach Stuttgart. Dann stand ich dann auch da ohne Verein und da gab es Gespräche, erstmals Trainer, auch im Leistungszentrum bei München. Weil das ist vor Ungarn die Geschichte, die muss ich so erzählen, damit wissen. Und ich habe mich immer auf dem Platz gesehen. Und das hat da eben nicht geklappt. Da haben sie intern verschoben. Und da haben sie mich gefragt, ob ich das nicht erstmal mal gucken, was sich ergibt, vielleicht im Scouting. Da haben sie nämlich damals schon die Umstrukturierung eingeleitet beim Bayern München. Und ja, dann habe ich, das war auch eine sehr interessante Sache und auch mal die aus einer anderen Perspektive da, sagen wir mal, das Spiel zu beobachten. Das ist schon ein Unterschied, muss man ganz klar sagen. Und aber dann über den DFB, über das Büro, Fußballlehrer, Lehrgangbüro, kam dann die Frage, ob ich das mir vorstellen kann, weil der Bernd Storck hat nachgefragt. Ne? Und ich war ja da mit Andi, den habe ich ja schon gekannt. Und die Anfrage kam vorher schon über eine andere Stelle und da habe ich abgesagt. Aber dann im Winter, also das heißt nach 6 Monaten bei den Bayern, weil ich auf dem Platz wollte, dann habe ich das natürlich angenommen, dass ich da U18, die U18-Nationalmannschaft übernommen habe und Bernd da auch mit assistiert habe bei der A-Nationalmannschaft im Hinblick auf die Europameisterschaft, war das glaube ich in Frankreich. Also so war das, ich hätte auch verlängern können, aber ich habe es mir ein halbes Jahr angeguckt und war für mich, muss ich ganz klar sagen, unterm Strich dann waren Kleinigkeiten, die dann entscheidend sind. Wahrscheinlich kommen wir dann auch später. Ich bin auch ein Typ, der manchmal aus dem Bauch entscheidet. Ist vielleicht manchmal nicht so gut, wie man in meiner Vita dann später auch wahrscheinlich drauf noch zurückkommt. Aber es war eine schöne Zeit, muss ich sagen.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, Sie waren dann nach der Ungarn-Station, sind Sie zu Eintracht Trier, das war die Regionalliga-Zeiten von Eintracht Trier, und danach sind Sie dann zu den Sportfreunden Lotte. Das war dritte Liga, die kennt man ja auch als SV Waldhof, da hat der SV Waldhof ja die 2016er Relegation gegen verloren.
Schmerzhafte
Erinnerungen. Das ist am Autobahnkreuz da gewesen. Ich kann mich auch noch an dieses Hinspiel erinnern mit Hanno Balic und Co. Ja, und da waren Sie nur ganz kurz. 13 Tage und dann haben Sie wieder hingeschmissen. Was ist da passiert?
Ja, da diesen 13 Tagen ist eine Menge passiert. Da will ich aber nicht auf detailliert eingehen. Es hat einfach... muss ich mir auch selbst auch mit den Schuh anziehen, weil Vertrauen ist für mich ganz wichtig. Und das wurde in der kurzen Zeit einfach mit Füßen getreten. Und es war nicht so, wie ich das mir vorstelle, weil man hat einfach als Trainer dann auch alle Waffen entzogen bekommen. Und dadurch habe ich mitteilen lassen, habe denen sogar noch gesagt, er soll sich... bitte einen anderen Trainer suchen und das wird das dann wieder auflösen.
Also das war so eine berühmte Bauchentscheidung dann.
Ja, Sie gesagt haben, das geht ich war eben, so nicht. Sie sehen ja, also ich hätte ja auch 3 Jahre nichts machen können und dann sitzen wir hier, was haben Sie die 3 Jahre gemacht? Golf spielen oder so? Nee, ich will auf dem Platz arbeiten und im Fußball sein und das ist vielleicht dann auch nicht immer zum Vorteil, wenn man ein bisschen... ungeduldig, ne? Aber da muss ich ganz klar sagen, dass ich da geduldiger sein hätte müssen und ein paar Sachen im Vorhinein besser abklären lassen müssen.
Okay, Sie leben in Wiesloch, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Und dann kam die Anfrage vom SV Waldhof, vom e.V. Und Sie sind jetzt seit dem 1. Januar aktiv im Nachwuchsbereich. Es geht um die Verzahnung zwischen dem Leistungsbereich der U-Mannschaften und der Drittligamannschaft. Jetzt sind Sie genau in einem Jahr gekommen, das sehr kompliziert ist, wie wir alle wissen, das Corona-Jahr. Seit November ruht wieder der Spielbetrieb. Was passiert gerade aktuell am Alsenweg? Wahrscheinlich nichts bis auf die erste Mannschaft.
Ja, richtig. Es ähnelt einer Geisterstadt. Ne? Die Kleinen, von ganz kleinen Buben bis hin zu uns, zu U23, ist da keiner mehr vor Ort. Und schwere Zeit, muss man ganz klar sagen. Mir tut es einfach auch für die Jungs und für die Kinder leid. Das ist Wahnsinn, ist das. Man muss echt sagen. Also diese Bewegung, die den Kindern fehlt. Ich habe selbst 2 Kinder daheim und die brauchen einfach Bewegung. Und ich hoffe für alle, die das auch im Privaten einfach irgendwie gebacken bekommen. Und auch die Eltern. Und es ist schwer, muss man sagen. Schwere Zeit.
Jetzt sind Sie ja auch U23-Trainer, also Trainer der zweiten Mannschaft beim SV Waldhof. Da ruht ja auch der Spielbetrieb. Glauben Sie da, dass es überhaupt nochmal weitergehen wird in dieser Saison? Oder spricht da einiges dafür, dass das abgebrochen wird, die Spielzeit?
Es ist sehr schwer zu planen gerade. Wir müssen uns so ein bisschen an die Oberliga orientieren. Und da kriegt man einiges mit, was Sie da vorhaben. Mittlerweile bezweifle ich, dass wir die Runde also normal zu Ende spielen können. Also dafür werden wir viel zu spät anfangen und wieder auf dem Platz stehen können. Und deswegen wird es da auch vom System Änderungen wahrscheinlich hinausgehen, dass man die Vorrunde zu Ende spielt und dann die Rückrunde dann aufteilt in Auf- und Abstiegsspiele und Abstiegsrunde. Und aber das alles, ich kann selbst unseren Spielern, wir haben jetzt auch eine Videokonferenz jetzt vor Weihnachten noch einberufen, wir sind telefonisch in Kontakt, mein Trainerteam und Betreuerteam tun da hervorragende Arbeit leisten, wir sind da natürlich untereinander fast täglich in Kontakt und diesbezüglich ist es auch, aber nicht nur bei uns, auch die Kollegen und die anderen Vereine haben diese Problematiken.
Was bedeutet das denn für einen Spieler in der U23, der vielleicht doch nochmal die Hoffnung hat, irgendwann oben in die erste Mannschaft reinzuschnuppern, wenn der jetzt ein halbes, vielleicht ein Dreivierteljahr ohne Spielpraxis unterwegs sein wird?
Ja, generell muss man ja sagen, haben alle diese Problematik. Ne? Also Da geht es jetzt hier auch darum, die Jungs physisch fit zu halten, von der Fitness irgendwo auf ein Level zu bringen oder zu halten. Da haben wir unsere Methoden. Ein Glück haben wir dann auch einen Laktattest gehabt. Wir haben da Daten, wo wir uns dran halten können, wo wir den Jungs mitgeben können, dass sie sich dann auch individuell auf ihrer Basis dann sogar vielleicht nicht nur halten, sondern ein Stück verbessern vom Körperlichen her. Aber ganz klar, Fußball ist entscheidet sich auf dem Platz und diese fußballspezifischen Übungen und das Fußballspielen generell, das fehlt.
Wie sieht es bei den U-Mannschaften aus? Haben Sie da Sorgen, dass, wenn es irgendwann wieder weitergeht, dass da ein paar Jungs verschwunden sind? Oder wie hält man da den Kontakt?
Oben zur ersten Mannschaft?
Nee, ich meine jetzt auch bei den U-Mannschaften, also bei den kleineren U16, U17, also da ist es ja vielleicht noch schwieriger, dass man die bei der Stange hält.
Ja, aber das machen die Trainer hervorragend. Ob das jetzt der Emrys U16 Trainer oder der Chill, der Silva U17, der Christian Kartens der U19 in Verbindung mit der Leitung Simon Lander und Daniel Hecht. Also ist man da schon in Kontakt mit Spielern und die haben dieselbe Problematik wie ich. Die können da ja auch kommunizieren mit den Kommunikationswege, die uns zur Verfügung stehen. Und da wird das Maximale auf jeden Fall rausgeholt.
Wenn wir jetzt generell auf die Jugendarbeit schauen beim Waldhof, jetzt auch vor Corona-Zeiten, ist es ja in der Vergangenheit oft so gewesen, dass man die ganz großen Talente nicht mehr halten konnte. Also der Weg ist immer oft von einem Vorortverein zum Landesligisten irgendwie, dann landen sie im Förderzentrum bei euch, aber U15, U16 kommen dann oft doch dann andere Clubs, die dann die Jungs abwerben. Das jüngste Beispiel ist jetzt zum Beispiel Kerim Çalhanoğlu, der Cousin von Hakan, der ja auch über Pfingstberg Hochstädt, Kurpfalz-Neckarau bei euch gelandet ist und dann kommt Hoffenheim. Und jetzt hat er einen Platz tatsächlich im Profikader von Schalke sich erspielt durch die Verwerfungen, die es da gab im Moment. Aber das ist, man beobachtet es oft so, dass in dem Alter U15, U16 dann doch die anderen Leistungszentren attraktiver erscheinen und die ganz großen Talente, die beim Waldhof immer da sind, dann doch abwerben. Ist das generell der Trend im Moment noch oder haben Sie Hoffnung, dass man das irgendwann mal drehen kann, dass man die ein bisschen länger da behalten kann?
Ja, die Hoffnung, die habe ich natürlich mit dem NLZ, Nachwuchsleistungszentrum, mit dem Status können wir natürlich die Spieler binden. Und ich muss noch ein bisschen zurückholen, weil ich aus der Generation Ende 80er, 90er, meiner Kindheit, ich kenne das eben noch, wo donnerstags, ich kenne noch das Vereinsleben, donnerstags die Spielersitzung. Und samstags haben die gespielt im unteren Verein des VfB Großau. Das habe ich ja alles mitbekommen. Und wie sich generell Vereinsleben geändert hat, ja, und aber auch die Denkweise der Spieler oder der Jugendspieler, die werden ja auch durch
oder die Eltern dann.
Ja, und ja, aber auch durch die äußeren Einflüsse, auch das hat sich geändert, Schulsystem. Die sind ja den ganzen Tag in der Schule. Das sind so viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Aber um nochmal zurückzukommen, diese Wirtschaftlichkeit, die Sie angesprochen haben, klar, da wollen wir uns auch nicht danach richten, sondern wir müssen mit anderen Attributen überzeugen. Ja, aber müssen auch, sag mal, das annehmen, was jetzt im modernen Fußball oder im modernen Verein auch auszeichnet, ne, innovativ zu sein. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist in der Jugend die Durchlässigkeit von der Jugend zur ersten Mannschaft, was ja auch vom DFB dann in einem bestimmten Pool gefördert wird. Also es ist alles mehr auch im Geschäft geworden, muss man ganz klar sagen.
Wie bewerten Sie es denn moralisch, wenn da 12-, 13-Jährige von kleineren Vereinen abgeworben werden mit dem Angebot, dein Vater bekommt bei uns irgendwie einen Job und für 10.000 Euro im Monat und dann dafür kickt der Junge bei uns. Wie ist es denn moralisch zu bewerten?
Ja, moralisch ist so eine Sache. Leider ist das moralische Denken nicht im Grundgesetz verankert, weil da können wir nicht rangehen. Ein Beispiel, was mir jetzt, weil viele sagen, ja, Hoffenheim, Bayern und wie sie alle heißen, nicht viel Geld, international gesehen, ne, und das hat mich so beeindruckt auch von FC Bayern, die haben auch ihre Grenze. Da, im Jugendbereich, um da auch nochmal zurückzukommen, da wird, das ist ein Wahnsinn, was da bezahlt wird teilweise. Für die Top-Talente, das ist auch mit der Vermarktung, was dahinter steckt, wo die da Profit schlagen können. Ist ja ein Marketing geworden. Aber diese, nochmal kurz, weil ich das ja auch miterlebt habe, Bayern sind auch an den Top-Fischen der Jugend dran. Aber irgendwo ist eine Grenze, wo die sagen, nee, darüber gehen wir nicht, und dann ziehen sie sich zurück. Und das sind natürlich die englischen Clubs. Das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Und das hat mich so auch beeindruckt in der Zeit, ja, ohne da weiter auf Details, die ich auch nicht kenne, weil ich war nicht im engsten Zirkel, die da Sachen entschieden, sondern ich habe meinen Job gehabt. Und um nochmal darauf zurückzukommen, SV Waldhof Mannheim, zukünftige Nachwuchsleistungszentrum mit ihrer Stadt, mit ihrer kulturellen, multikulturellen Möglichkeiten, die es hier gibt, mit den Stadtteilen, mit der Fußballbegeisterung, mit der Wirtschaft auch, die es hier in der Stadt, aber auch drumherum gibt, ist es sehr hochinteressant, und da ist viel Potenzial meines Erachtens vorhanden.
Welche ungute Rolle spielen denn die Berater, die den Eltern von 12-, 13-Jährigen vielleicht schon versprechen, ihr seid bald Millionäre, und dann denken die, der ist bald Profifußballer, und verdrehen denen den Kopf? Welche ungute oder schlechte Rolle spielen die in dem ganzen Zirkus Talente?
Ja, Berater oder Umfeld der Spieler, wollen wir es so nennen, wie wir es wollen. Ja, klar, das sind Einflüsse heutzutage an den Spielern, die da mit Zahlen konfrontiert werden, wo natürlich ein Charakter eines Spielers dann schon sehr früh oder noch früher auf den Prüfstand gebracht wird, muss man ganz klar sagen. Ne? Und dann ist es wichtig, was für ein Umfeld hat dieser Spieler.
Es gibt ja die berühmt-berüchtigten Tennismütter, gibt es auch die Fußballväter. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Müssen Sie da öfter mal Kämpfe an der Seitenlinie ausfechten oder Ihre Jugendtrainer dementsprechend?
Bei mir ist das so, bei mir ist die Tür offen. Wenn einer was will, soll er reinkommen und er kann seine Meinung sagen. Ich sage meine Meinung, und so ist es. Und ich bin der Trainer und ich entscheide. Und es ist generell für einen Trainer schwer, der kann 11 Spieler spielen lassen, 18 mit dem Kader nehmen, so, jetzt hat er 22, 23 oder 26 Spieler und dann muss er welche auf die Tribüne oder gar nicht mit, etc. Das hat sich natürlich jetzt geändert, man kann jetzt mehr als 18 Spieler auch mitnehmen und auch die ein- und auswechseln, hat sich da geändert, aber man kann es generell nicht jedem recht machen, und jeder kommt mit seinen Argumenten, da muss man natürlich dann auch argumentieren als Trainer, und da sehe ich keine Probleme, es gehört dazu, im Naturell eines Trainers, dass er da kommunizieren muss.
Jetzt haben wir das Beispiel Mokoko bei Borussia Dortmund, der gerade 16 geworden ist und schon seinen ersten Bundesliga-Einsatz hat. Ist das vielleicht für Ihre Arbeit auch ein bisschen problematisch, weil das ja eine Erwartungshaltung wecken könnte? Ich bin jetzt ein Talent und mein Weg in die Bundesliga ist praktisch so vorgezeichnet.
Ja, da kommen wir wieder auf die Persönlichkeit des Spielers drauf an. Wie er bestimmte Sachen verarbeitet, das Umfeld, wie aber auch die intrinsische Motivation, dass diese Flamme nie ausgeht, dass der immer weiterarbeitet. Ich habe jetzt einen Artikel gerade über Mokoko gelesen, ist ja schon getaktet auch den ganzen Tag. Die werden ja dann, aber es ist auch wichtig, dass er Kind sein muss noch. Da ist natürlich sehr wichtig sein Umfeld auch, dass er nicht zu sehr da in ihn, also dass er seine Leichtigkeit verliert, das ist das Schlimmste, ja, und seine Kindheit, und seine Jugendlichkeit. Aber er wird viel schon Hype gemacht über Mokoko, zu Recht, ist ein toller Spieler, mit seinen Fähigkeiten, Kriterien, die er alle suchen, und ist natürlich eine riesen Zukunft.
Meinen Sie denn, es war zu früh, ihn jetzt nach oben zu ziehen? Hätte man vielleicht sagen müssen, 17, 18, vielleicht mit 19, dass er dann noch ein bisschen reifer ist, auch als Mensch, als Persönlichkeit und dann auch erst für Profifußball bereit ist? Oder war das schon die richtige Entscheidung, dass man sagt, er ist so ein Ausnahmetalent, er ist so viel besser als alle anderen und er ist fast schon unterfordert im Jugendbereich, dass man ihn jetzt nach oben nimmt?
Nee, da sprechen Sie eine ganz gute Sache an. Da habe ich nämlich würde ich gerne Brücke schlagen zu einem Thema oder Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass es zu früh ist. Weil, wenn wir gerade die U23 nehmen, viele Vereine wollen oder tun diese U23 abmelden. Und ich weiß, es ist rein eine wirtschaftliche Sache. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer mit einem Argument kommt, dass die da nicht noch einen Schritt machen. Weil es ist ja komplex, es hat ja mehrere Vorteile. Selbst die jungen Spieler, die oben sind, die noch nicht zum Einsatz kommen, dürfen in der U19 nicht mehr spielen. Wo sollen sie im Rhythmus bleiben? Wo sollen sie sich weiterentwickeln mit der Spielpraxis? Das können sie nur über die zweite Mannschaft. Ja. Und darüber hinaus glaube ich, zu früh ist es nicht. Da ist das Umfeld und der Spieler, die Charaktere sehr, sehr gefragt und auch auf dem Prüfstand, weil gerade junge Spieler, die in ihren Jahrgängen schon weit sind oder viel weiter, die gar nicht gefördert werden in dem Training oder in den Spielen, die werden sich nur weiterentwickeln, wenn sie einen Schritt weitergehen, wo sag mal, Zeit und Raum und Zeitdruck viel geringer ist wie in seiner Altersklasse.
Schauen wir nochmal auf die U23 beim Waldhof. Ist die Verbandsliga die angemessene Klasse oder müsste die vielleicht sogar in der Oberliga spielen, damit die Lücke nicht so groß ist? Und wie würden Sie die Durchlässigkeit Richtung Profibereich bezeichnen beim Waldhof?
Also ich muss ehrlich sagen, zurzeit ist die Verbandsliga, man muss es ja in Verhältnis zur ersten Mannschaft sehen, ist es die richtige Liga. Nicht nur zur Erstmannschaft, sondern auch, wir müssen gucken, wir sind gerade im Aufbau. Es ist ja nicht so, dass alle Jugendmannschaften in den höchsten Ligen bei uns in der Jugend spielen. Da müssen wir ja auch hinkommen, dass die zumindest jeder einen Schritt weiterkommt.
Das heißt auch U19 wieder Bundesliga perspektivisch?
Ja, muss sein. Man muss ja natürlich auch abwarten jetzt mit der Umstrukturierung des DFBs, wie es da weitergeht, ob man da nicht automatisch schon in diese, es kann nur zum Vorteil sein für den Waldhof, wobei ich da auch meine eigene Meinung habe. Aber nochmal darum, die Verbandsliga ist aktuell, wir sind auch im Umbruch, wir haben jetzt auch fast drei Viertel neue Mannschaft, wir haben 8 Spieler aus den eigenen Reihen, wir haben auch U19 Spieler, sind alle zum Einsatz gekommen in der Verbandsliga, also das ist schon, und es ist um die Verbandsliga, sind Mannschaften drin, die aus Top-Nachwuchsleistungszentren wie Hoffenheim, VfB Stuttgart, Karlsruhe, ehemalige Spieler, die dort ausgebildet spielen, jetzt hier in der Verbandsliga Nord. Ne, und wenn man sich die Ergebnisse von den Top-Mannschaften, die Ambitionen haben,
Mutschelbach zum Beispiel,
VfR Mannheim, Hettesheim, nur mal um drei zu sagen, jetzt Spielberg, die Glück haben, dass sie nicht jetzt gegen uns noch gespielt haben. Da sind Spieler drin, ja, die viel höher spielen können. Es ist nicht zu unterschätzen. Sollten wir aufsteigen, muss es eigentlich kurzfristig oder mittelfristig muss Ziel sein, dann auch mit der U23 hoch zu sein. Das meine ich eben damit. Um da einfach die Spanne auch, aber auch für interessanter zu machen für andere Spieler. Man muss sagen, oder nochmal ein Vergleich vielleicht, wenn man jetzt Sandhausen oder Waldorf, die ja viel mehr auch investieren, die ja Sandhausen auch in der zweiten Liga spielen. Und man sieht in der Oberliga, dass es kein Spaziergang ist für die. Da ist die Frage für den Spieler, für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn du jede Woche einen auf den Deckel kriegst, ob das so förderlich ist, ob du dich da weiterentwickelst. Lass ich jetzt mal im Raum stehen, es sind auch viele andere Faktoren noch, die eine Rolle spielen. Aber das sind viele Sachen, die man da abwägen muss und deswegen glaube ich, zurzeit ist es gut. Ne? Und, aber das muss natürlich alles noch wachsen und wir müssen auch Ziele haben, um uns zu verbessern.
Wie läuft denn der Austausch mit Patrick Löckner, Trainer der ersten Mannschaft? Seid ihr in ständigem Kontakt? Gibt es da regelmäßige Meetings oder telefoniert man mal? Oder wie ist es?
Ja, mit Patrick kenne ich ja schon so lange. Der Patrick, ich kenne ja die Position. Der hat tagtäglich seine, ich sag mal jetzt Probleme, sind keine Probleme, seine Aufgaben, seine Abläufe hin und her. Und klar, jetzt im Lockdown habe ich jetzt keinen direkten Draht, aber wenn wir trainieren, sehe ich ihn jeden Tag. Da laufen wir uns über den Weg. Ich bin im sportlichen Leiter, mit Jochen Kienz, dann auch im Hintergrund tut er sehr viel arbeiten und nimmt sehr viel Arbeit weg. Aber auch mit Dennis Tiano, mit dem Torwarttrainer, bin ich in Kontakt. Also da gibt es überhaupt nichts irgendwie noch zu überlegen oder irgendwie noch anzumerken.
Wie ist dann der Austausch? Sagen Sie, guckt er den mal an, nimmt den mal ins Training mit, 3-4 Wochen, oder guckt er runter und sagt, den hätte ich mal gerne?
Ja, es ist eben so, dass es ist ein Prozess. Ne? Zukünftig muss genau diese Thematik, die muss noch ausgebaut werden. Da sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Das ist ja ganz normal. Wir sehen jetzt auch, die Profimannschaft, die muss ich auch Woche für Woche, hat die ihre Einstellung, ihre Fokussierung auf das Spiel. Und aber aktuell sind 4 Spieler von der U23 dabei, die auch schon, die aus der Jugend, teilweise in der Jugend auch gespielt haben.
Ja, und können Sie mal die Namen nennen?
Ja, absolut. Es ist der Malik Mikona, ist der Claudio, der übrigens schon einen Vertrag bekommen hat. Ja. Es ist der Stefano Russo. Das ist ein besonderer Fall, muss man sagen, zur Erklärung. Stefano ist schon seit 1,5 Jahren in Beobachtung. Auch über Jochen Kienz, und es hat sich eben so ergeben, er kommt ja hier aus Ludwigshafen, aus der Gegend, hat hier auch schon Stallgeruch beim Waldhof, und
kam vom FC Augsburg 2 dann.
Genau, war schon da im Bundesliga-Kader, ne, und hat da schon Profi-Luft geschnappt, übrigens deutsche U20-Nationalmannschaft, wenn mich nicht alles täuscht, und Junioren-Nationalmannschaft. Also es ist ein Spieler, der alle Kriterien vorbringt. Die ist sehr, sehr interessant, ist, kommt hier aus der Region, und da hat sich die Gelegenheit bekommen, dass er hier sich anschließen wollte, U23. Das spricht auch für seinen Charakter. Na, er war noch vor ein paar Monaten oben und hat Bundesliga und war auch im Kader dabei, in Wolfsburg, meine ich, oder so. Und trainiert da, und das ist wichtig. Das ist nicht so einfach, manchmal 1 oder 2 Schritte zurückzugehen. Na, ich denke mal schon, dass er dann mittelfristig oder langfristig dann wieder 2 Schritte nach vorne macht.
Und einer fehlt noch, 4 haben Sie gesagt.
Ja, Claudio habe ich, Malik Mikona habe ich, den Shin Lee. Ne? Shin Lee ist auch ein Spieler, der sehr flexibel ist, vorne im Sturm, über die Außen spielt, richtig wendig, macht mir Spaß auch zuzugucken, aber auch wie die anderen Spieler, weil wie gesagt, wir haben da, sagen wir gerade im vorderen Bereich, sind wir jetzt auch in der U23 sehr breit aufgestellt und auch flexibel möglich, da auch während des Spiels zu reagieren, und das ist auch mit einer Stärke der Mannschaft.
Okay, Herr Kautscher, dann lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Gibt es beim Waldhof im Nachwuchs ein Talent, Sie müssen jetzt keinen Namen nennen, damit nicht alle Berater gleich am nächsten Tag auf dem Platz stehen, wo Sie sagen, das ist wirklich einer, der kann es vielleicht schaffen?
Mehrere? Ja, ich sag's Ihnen, also sind zum Beispiel jetzt die 4, die oben sind. Die haben alle die Chance, jetzt dort sich weiterzuentwickeln. Die sind ja noch nicht zu Ende. Wir können auch nicht von denen verlangen, dass die jetzt da oben Christiansen wollen schon, dass die frech und unbekümmert da denen auch Dampf machen. Ne? Das sollen ja da nicht Frischfleisch sein einfach da und abzuwimmeln. Aber die werden dann alle, wenn die sich da im Vordergrund spielen und haben die Möglichkeit, muss man ganz klar sagen, einfach den nächsten Schritt zu gehen. Ob hier, hoffentlich hier, ne, das ist die erste Möglichkeit oder die was wir uns erhoffen, ne, oder vielleicht hier auch mitwachsen, ne, aber sie haben alle die Möglichkeiten. Das ist, ich kann nicht sagen, jetzt den Spieler, das ist der.
Oder auch Jüngere im U15, U16-Bereich?
Ja, absolut, absolut. Das ist die Sache, dass wir dann auch diese U14, U15-Spieler dann binden und nicht in dem Bereich gerade dann nach Frankfurt, Stuttgart, Hoffenheim wechseln, Mainz, sondern dass wir die hier binden und denen hier auch eine Perspektive geben.
Ihre Prognose, wann macht der DFB den Stempel drauf aufs NLZ SV Waldhof? Nächstes Jahr irgendwann? Frühjahr? Sommer?
Ich hoffe im Sommer, damit muss ich auch sagen, klar ist, das ist meine Mission. Ne? Das ist meine Mission, deswegen bin ich hier beim Waldhof. Und das ist, hoffe ich, dass wir die als SV Waldhof Mannheim im Sommer bekommen.
Gut, Herr Kautschano, vielen Dank, dass Sie hier waren. Hat uns gefreut, da ein paar Einblicke zu finden in die Jugendarbeit beim SV Waldhof. Bis zum nächsten Frühjahr oder Sommer müssen die Waldhof-Fans nicht warten, bis sie den neuen Podcast dann wieder hören können. Wir melden uns pünktlich vor Anpfiff der Rückrunde. Da geht es ja dann weiter am 8. Januar gegen den SC Verl. Und da machen wir dann vor dem Spiel so eine kleine Halbzeitbilanz und blicken natürlich auch auf den Auftakt nach dieser Minipause, die ja da ansteht. Insofern gucken wir, dass wir alle gut ins neue Jahr kommen. Wir wünschen Ihnen auch persönlich alles Gute, Herr Kautschano, dass Sie da gesund weiter am Ball bleiben und für die Nachwuchsarbeit engagiert sind. Ich sage tschüss auch an den Alex.
Bis dann, tschüss, alles Gute.
Und ja. Wir gucken, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen dann.
Vielen Dank, auch alles Gute und bleibt gesund.
Okay, dann, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt am besten an podcast@marmo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.